Wegweiser, der Podcast für moderne Spiritualität. Von Alexander Palke und Manuel Möbius.
Und damit herzlich willkommen hier um 9.57 Uhr und 30 Sekunden. Nein, bei dir ist wahrscheinlich natürlich eine ganz andere Zeit, aber auch wir haben natürlich immer unsere Verabredungen, sonst könnten wir diesen Podcast nicht aufnehmen. Für dich ist aber unabhängig von Raum und Zeit theoretisch hörbar. Du kannst sozusagen in Australien sitzen und das zu einer ganz anderen Zeit, als wir ihn hier aufnehmen. Und das ist eben das Wunderbare an diesem Format. Und deswegen haben wir gedacht, naja, wir müssen uns dieses Thema Zeit, das ja so relativ ist, das müssen wir uns doch mal aus spiritueller Sicht genauer anschauen. Wir haben schon mal geredet über die Zeitangaben bei Orakeln, wie die sich so verhalten und wie sie zustande kommen. Aber das Thema Zeit an für sich, das ist so umfassend und auch so spannend, wie wir festgestellt haben, dass sie uns auch auf unserem spirituellen Weg natürlich begleitet. Dieses Thema ist ganz wichtig und es hilft auch, Dinge nochmal tiefer und besser zu verstehen. Deswegen ist es durchaus auch sehr wichtig. Und da schaue ich mal nach meinem lieben Kollegen Manuel Möbius, der uns da auch ganz viel dazu sagen kann. Wie geht's dir, mein Lieber?
Ja, wie geht's mir? Gut, dass du fragst. Also ich muss mich schon direkt am Anfang dieses Podcasts entschuldigen für meine Stimme, denn ich habe es geschafft, eine schöne Erkältung zu bekommen. Deswegen nehmen Alex und ich, das werdet ihr jetzt natürlich nicht wissen, nicht ahnen können, wir nehmen den Podcast ein paar Tage später auf, als wir das eigentlich geplant haben. So einigermaßen bin ich auf dem Weg der Besserung und die Zeit wird mir natürlich dabei helfen, auch wieder gesund zu werden. Ja, die Zeit macht nur vor dem Teufel halt. Ein schönes Lied von Barry Ryan. Und da gibt es sehr viel Wahrheit in den Strophen, dass die Zeit die Menschen voneinander trennt oder auch zusammenbringt. Und die Zeit kann man entweder als Kompagnon oder auch als Gegner sehen. Und ich weiß, dass Menschen, gerade wir im deutschsprachigen Raum, natürlich mit der Zeit sehr viel anfangen. Es werden Termine gemacht, es geht um Pünktlichkeit. Und hier spielt die Zeit eine große Rolle, während bei Naturvölkern das ganz anders ist. Dort ist die Zeit, wenn man Termine abmacht, gar nicht so stark im Fokus. Da geht es eher darum, dass man, wenn man sich dann trifft, einfach glücklich ist, dass man sich freut und dass man nicht die Zeit, sondern die Begegnung im Fokus hat. Und was wir Deutschen immer nicht verstehen können, und da gehöre ich auch mit dazu, wie man sich denn freuen kann, wenn man auf jemanden 3 Stunden wartet und da vielleicht irgendwie Essen hat, was kalt wird. Das ist doch etwas, was nicht schön ist, aber das ist halt unsere Konditionierung, die wir haben. Wir sind halt auf die Zeit hin getrimmt. Aber ja, was ist denn das Wesen der Zeit? Das ist ja über Jahrtausende hinweg eine sehr tiefgründige Frage. Also die Mystiker, die Philosophen, aber auch die Religiösen immer wieder beschäftigt und in der spirituellen Praxis, da fragt man sich auch, ja, ist die Zeit denn nur eine Illusion? Was ist denn die Zeit? Ist sie ein göttliches Prinzip? Also was kann man damit verbinden? Und wenn man so ein bisschen in die Ursprünge zurückgeht, dann gab es ja damals keine Uhren, sondern es gab die Sonnenzeit, nach der man sich gerichtet hat. Und so hat man schon begonnen, zumindest sich ein Hilfsmittel zu bauen, wo man sehen kann, wann trifft man sich wieder. Damals hat man das mit Sonnenuhren gemacht. Davor hat man es auch irgendwie gelöst und wir finden gerade für Absprachen ist doch das Zeitgefühl so wahnsinnig wichtig. Ja, und wenn wir uns jetzt die Zeit als Illusion ansehen, dann kann man natürlich sagen, dass sie in vielen östlichen Weisheitstraditionen, wie zum Beispiel im Advaita Vedanta, im Buddhismus oder auch im Taoismus, letztendlich als Illusion wahrgenommen wird. Illusion also als Maya. Und das bedeutet jetzt nicht, dass die Zeit nicht erfahrbar ist, sondern dass sie nicht absolut ist. Also das gehört sozusagen mit zu der Welt der Erscheinungen, zur Dualität und ist damit auch ein Teil des Traums, mit dem das Ego sich bewegt. Und wenn ich gerade vom Träumen erzähle, das kennt ihr vielleicht auch, man guckt vom Einschlafen nochmal auf die Uhr, es ist jetzt, sagen wir mal fiktiv, 23.15 Uhr, man schläft ein, man träumt eine ganze Menge und wird wieder wach und hat so ein Zeitgefühl, dass man denkt, oh, es muss ja schon 4-5 Uhr morgens sein, dabei ist es gerade mal 23.45 Uhr, also es ist eine halbe Stunde vergangen und da sieht man, also gerade wenn es um das Träumen geht, da wird mir jedes Mal bewusst, dass die Zeit doch unterschiedlichst wahrgenommen werden kann. Und das ist auch eine sehr spannende Geschichte. Die Vergangenheit ist nur Erinnerung, die Zukunft nur Vorstellung. Nur das Jetzt ist real. Das hat schon damals Ramana Maharshi, indischer Weiser des 20. Jahrhunderts sinngemäß gesagt. Denn die Vorstellung von Zeit, die wir kennen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, ist demnach ein Konstrukt des Verstandes, das unser Selbst braucht, um sich zu orientieren. Doch dieses Selbst ist nicht das wahre Selbst, Atman oder reines Bewusstsein, das jenseits von Zeit existiert. Und in der Meditation oder im tiefen Gebet erleben Menschen oft Momente außerhalb der Zeit. Die Uhr tickt währenddessen aber doch weiter und das Zeitgefühl löst sich dadurch allerdings auf. Und diese Erfahrungen deuten darauf hin, dass das tiefere Wesen des Bewusstseins zeitlos ist. Und wenn man sich jetzt die Zeit als menschliche Struktur ansieht, dann kann man sagen, aus einer psychologisch-spirituellen Perspektive ist Zeit auch ein Ordnungsrahmen, der vom Menschen erschaffen wurde, um sich in der Welt zu bewegen. Und dieses Modell ist ja gar nicht falsch. Allerdings ist es begrenzt. In unserem Alltag brauchen wir Zeit, um Entscheidungen zu treffen, auch Pläne zu machen, Verantwortung zu übernehmen. Allerdings spirituell gesehen gehört dieser funktionale Umgang mit der Zeit zum sogenannten horizontalen Leben, also dem Lebensweg in der äußeren Welt. Doch die spirituelle Praxis lädt dazu ein, auch das vertikale Leben zu entdecken, die Tiefe des Jetzt, das immer da ist. Und der Psychologe und spirituelle Lehrer Eckhart Tolle beschrieb diesen Unterschied eindrücklich in seinem Werk Jetzt, die Kraft der Gegenwart. Für ihn ist das größte spirituelle Erwachen die Erkenntnis, dass nur der gegenwärtige Moment wirklich ist und dass alles andere aus Gedanken, also aus Projektionen besteht. Also kann man praktisch sagen, die lineare Zeit ist schon für unser Leben, für unsere Planung eine sehr, sehr nützliche Struktur. Aber sobald wir über Realität nachdenken, dann kann man sagen, da haben wir nur das Jetzige. Allerdings, wenn wir in unserer Realität weiterdenken oder zurückdenken, dann entsteht oftmals Leiden. Dann gibt es Sorgen über die Zukunft, Reue über die Vergangenheit und das Gefühl von Zeitdruck und vom Getrenntsein. Und viele dieser spirituellen Praktiken helfen uns dabei, das Verhältnis zur Zeit zu heilen. Jetzt kann man ja sagen, Zeit als menschliches Prinzip, da würde ich sagen, das stimmt ja nicht ganz. Also Tiere zum Beispiel, die haben auch ihre innere eingebaute Uhr, die können immer zum gleichen Zeitpunkt essen. Und ich weiß das von Hunden oder auch von Katzenbesitzern, dass sie sagen, die Katze oder der Hund kommt immer zur ungefähr gleichen Zeit und verlangt nach Essen. Also Tiere haben auch eine eingebaute Uhr, die sehr genau funktioniert. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber wie ist das denn bei einem Tier? Im Sommer müsste die Katze ja dann später kommen als im Winter, weil es da früher dunkel wird. Und das ist tatsächlich, also ich habe die Erfahrung gemacht, nicht so. Die Tiere haben wirklich eine richtige Zeit im Kopf. Also wenn die um 19 Uhr abends Essen haben wollen, dann kommen die auch immer um 19 Uhr. So, die Zeit als göttliches Prinzip, da gibt es natürlich auch wieder einige spannende Dinge, und zwar in den mystischen Strömungen des Christentums, Judentums, des Sophismus oder auch im Hermetismus taucht eine andere Idee auf. Denn die Zeit ist nicht nur Illusion, sondern auch eine göttliche Qualität, ein Ausdruck der schöpferischen Bewegung Gottes. Und im biblischen Verständnis gibt es zwei Arten von Zeit. Einmal Chronos, die messbare lineare Zeit in Stunden, Tage und Jahre. Und dann gibt es auch noch Kairos, der rechte Zeitpunkt, der heilige Augenblick, in dem sich Gott offenbart. Und diese Unterscheidung zeigt, Zeit kann nicht nur als Taktgeber dienen, sondern auch als Träger von Sinn und Bewusstsein. Und der Kairos-Moment ist jener, in dem eine Entscheidung reif ist, eine Einsicht geschieht, ein Ruf Gottes gehört wird. Das sind natürlich diese Kairos-Momente. Und solche Momente tragen ein anderes Zeitgefühl. Sie sind verdichtet, behutsam und auch durchlichtet. Und auch im Islam wird die Zeit als ein Aspekt göttlicher Ordnung gesehen. Die 5 täglichen Gebete der Salat strukturieren den Tag nicht nur äußerlich, sondern laden auch ein, regelmäßig in die Gegenwart Gottes zurückzukehren. Die Zeit ist hier nicht als Feind, sondern als spiritueller Weggefährte zu verstehen. Und wir können sagen, wenn wir jetzt fragen, wie können wir Zeit denn spirituell verstehen, dann kann man sagen, je tiefer wir in das Wesen der Zeit eintauchen, desto mehr zeigt sich. Zeit ist nicht einfach nur ein Ablauf von Sekunden, sondern ein Spiegel unseres Bewusstseins. Und wenn wir im Ego sind, erscheint Zeit als linear, fordernd und begrenzt. Wenn wir im Herzen sind, beginnt Zeit sich zu dehnen, zu fließen oder auch zu verschwinden. Und wenn wir im Geist Gottes ruhen, erkennen wir, das Ewige ist immer jetzt. Und da sprechen viele spirituelle Lehrer davon, dass die Erlösung nicht in jener fernen Zukunft liegt, sondern im gegenwärtigen Moment. Also wenn wir aufhören, die Zeit der Zeit hinterherzulaufen, dann öffnet sich ein Raum, in dem wir wirklich leben und nicht nur funktionieren. Also sehr, sehr spannend. Ja, aber wenn wir jetzt mal an das spirituelle Erwachen denken, welche Rolle spielt denn da das Jetzt im spirituellen Erwachen? Und da kann man sagen, das Jetzt ist ja der gegenwärtige Moment, welcher im Zentrum vieler spiritueller Traditionen sich befindet. Und es ist kein gewöhnlicher Augenblick, sondern die Tür zur Wahrheit, zur göttlichen Gegenwart oder auch zum Erwachen. Und viele spirituelle Lehrer und Mystiker betonen, dass das Erwachen nicht in einer entfernten Zukunft geschieht, sondern nur im Jetzt möglich ist. Und deshalb wird das Jetzt oft als heilig beschrieben, nicht nur wegen seiner Dauer, sondern wegen seiner Tiefe. Und in dieser Antwort, erfahren wir natürlich, warum das Jetzt als Zugang zum wahren Selbst gilt. Die spirituellen Lehrer, wie sie das Jetzt beschreiben, warum unser Ego das Jetzt meidet und welche Überzeugungen oder welche Übungen helfen, im Jetzt zu verweilen und wie das Jetzt zum Beginn des echten Erwachens wird. Ja, das Jetzt ist das Portal zum wahren Selbst. Und da sehen wir, dass das Jetzt mehr ist als nur ein Moment zwischen Vergangenheit und Zukunft. Spirituell gesehen ist es der einzige Ort, an dem wir wirklich leben können. Und mehr noch, es ist der Raum, in dem Gott wohnt, in dem sich das Selbst offenbart. Und wenn du wirklich im Jetzt bist, dann bist du nicht mehr in Gedanken, sondern mehr in Geschichten über was war oder was sein könnte. Und du bist einfach nur da, bewusst, wach, offen. Und in diesem Zustand tritt die Ich-Identität in den Hintergrund und eine tiefere, stille Präsenz tritt hervor. Und diese Präsenz ist oft verbunden mit dem Gefühl von Frieden, Klarheit, Liebe und zeitloser Weite. Und der spirituelle Lehrer Eckhart Tolle, dessen Werk Jetzt die Kraft der Gegenwart Millionen Menschen inspiriert hat, formuliert dies so: Du kannst das Jetzt nicht erreichen. Du kannst nur aufhören, der Gegenwart, der Vergangenheit und Zukunft nachzujagen, und dann bist du im Jetzt. Also das bedeutet, das Jetzt ist immer schon da, aber unser Geist ist meist woanders. Und spirituelles Erwachen beginnt, wenn wir uns dessen bewusst werden. Und das ist jetzt spannend an alle Hörer, die diesen Podcast jetzt hören. Du wirst das jetzt vielleicht gemerkt haben. Also wenn du diese Worte hörst, man bildet ja meistens Bilder aufgrund der Worte, die man hört. Sobald man abschweift und aufgrund dieser Bilder in die Vergangenheit rutscht, dann ist man nicht mehr im Jetzt. Dann hört man nicht mehr sauber zu. So ist das auch. Und das kann ich auch vollkommen verstehen, weil das Gehirn ja auch das Gehörte verarbeiten muss. Ja, Gott sei Dank kann man diesen Podcast immer wieder zurückspulen, aber auch vorspulen. Das ist das Verrückte. Während ich diesen Podcast jetzt hier aufnehme, bin ich im Jetzt. Aber wenn er aufgenommen ist, ist man in der Lage, das Jetzt, was du jetzt hörst, was ich jetzt aufnehme, tatsächlich zu verlassen und in die Zukunft zu gehen. Und das finde ich immer wieder spannend, denn ich weiß nicht, was hier in 10 Minuten passiert. Aber du kannst es erfahren, wenn du jetzt 10 Minuten in die Zukunft springst. Als Beispiel. So, spring mal kurz 10 Minuten vorwärts, merk dir aber diesen Timestamp und spring wieder genau auf diesen Timestamp zurück. Und dann wirst du sehen, dass du auf einmal die Stimme von Alexander Palke hörst, der uns die Frage beantwortet, wie ist das denn mit mystischen und religiösen Sichtweisen?
Ja, also da ist es natürlich genau das, was du gerade gesagt hast, dass eben immer schon auf die Gegenwart hingewiesen wurde. Und da weiß man zum Beispiel im Christentum, da sagte Jesus: Sorgt euch nicht um morgen. Jeder Tag hat genug an seiner eigenen Plage. Das ist Matthäus 6, 34, kann man nachlesen. Und das Reich Gottes ist mitten unter euch, nicht irgendwann, sondern jetzt. Im Zen-Buddhismus heißt es: Wenn du isst, dann iss. Wenn du gehst, dann geh. Diese radikale Einfachheit verweist auf die Gegenwart als einzig wahren Ort des Seins. Denn die Gegenwart ist das Einzige, was existiert. Wir sind ja nie in der Zukunft und auch nie in der Vergangenheit. Wir sind immer nur in der Gegenwart. Der Gedanke, unser Gehirn, kann allerdings die ganze Zeit in der Vergangenheit oder in der Zukunft natürlich verweilen. Nur wir als Seele, wir als wahres Selbst befinden uns in der Gegenwart. Im Sufismus wird das Jetzt oft mit der Nähe zu Gott gleichgesetzt. Was du suchst, sucht dich, und es ist hier. Im Judentum gibt es die Idee des ewigen letzten Gottes. Gott begegnet dem Menschen immer im gegenwärtigen Augenblick und niemals in der Vorstellung. In all diesen Traditionen ist also das Jetzt der heilige Ort der Begegnung mit sich selbst, mit dem Göttlichen und mit der Wahrheit. Ja, und da fragt man sich natürlich, warum unser Ego das Jetzt meidet. Tja, so einfach das klingt. Einfach im Moment sein, so schwierig ist es für viele Menschen. Und das hat natürlich auch Gründe. Denn unser Ego, das ist unser konditioniertes Ich, das möchte, nein, das besser gesagt, das kann sich nicht im Jetzt aufhalten. Ich habe ja gerade schon gesagt, unser wahres Selbst ist immer in der Gegenwart, unsere Seele auch. Aber das Ego, das kann und mag sich beim besten Willen nicht im Jetzt aufhalten. Das Ego ist nämlich genau jene Instanz, die immer wieder in der Zukunft und in der Gegenwart herumhüpft. Warum? Naja, das Ego lebt von Geschichten, ganz einfach. Damals hat man mich verletzt. Das ist eine Aussage eines Egos, weil natürlich das Selbst in seiner Unerschütterlichkeit und in seiner Göttlichkeit im Grunde genommen nicht verletzt werden kann. Das Ego aber schon. Ich muss noch besser werden. Ebenfalls eine Aussage von einem Ego. Bald werde ich endlich glücklich sein auch. Jetzt neigt man natürlich in unserer Gesellschaft dazu, diesen Begriff Ego als etwas Negatives zu sehen, was grundsätzlich einfach zu einseitig ist. Denn wir Menschen, und das muss man echt nochmal sagen, wir brauchen dieses Ego zur Entwicklung. Das Ego ist ja nicht etwas, dass es grundsätzlich etwas Schlechtes an und für sich ist. Es gibt natürlich Ausprägungen des Egos, die schädlich sind. Aber grundsätzlich können wir ja erstmal sagen, wir Menschen brauchen ein Ego, wenn wir als Jugendliche heranwachsen oder auch als Kinder ist das erstmal ganz wichtig, um im Leben eben auch zu bestehen. Das heißt also, dieser Antrieb, ich muss noch besser werden, ist ja etwas sehr Positives, wenn ein Mensch Ziele hat, ja, wenn er sich antreibt, auf jeden Fall auch als Erwachsener hat etwas Positives, ist auch in Ordnung. Ja. Auch diese Hoffnung auf etwas glücklich zu sein, auf etwas hinzuarbeiten, ja, auch sich bewusst anzuschauen, damals bin ich verletzt worden, ist richtig. Es geht ja nicht darum, alles zu verdrängen und zu sagen, ach, jetzt bin ich so spirituell, ich bleibe jetzt in meinem wahren Selbst und beschäftige mich gar nicht mehr mit so niederen Dingen wie dem Ego. Das wäre fatal und falsch. Also da muss ich auch nochmal sagen, das Ego hat seine berechtigte und auch wichtige Funktion für unsere Weiterentwicklung. Aber es geht nun darum, wenn wir uns mit dem Thema Zeit beschäftigen und uns das mal genauer vor Augen führen, das einfach mal zu durchschauen, mal zu durchblicken, was passiert denn eigentlich da in Wirklichkeit? Denn diese Gedanken, ja, schaffen im Grunde genommen eine falsche Identität. Also man denkt, man ist seine Vergangenheit, ja, und identifiziert sich damit kritiklos und kann dieses wahre Selbst dahinter gar nicht mehr spüren. Und da setzen ja eben die spirituellen Traditionen und auch Religionen an, dass sie uns eben wieder in diese ewige Einheit führen, die in der Gegenwart ist. Also dass sie uns mit unserem Selbst, das wir eigentlich sind, wieder in Verbindung bringen und das Ego als Illusion durchschauen lassen. Genauso die Vorstellung, ich werde in der Zukunft jemand sein, ja, das ist auch ein Gedanke, die vom Ego letzten Endes konstruiert ist. Doch im Jetzt löst sich diese Identität auf und das macht Angst, ja. Wenn wir wirklich mit unserem wahren Selbst in Verbindung sind und sehen, unser Ego, das ist ja eigentlich nur so eine Illusion, das ist ja eigentlich gar nichts Wahres, dann brechen natürlich auch sämtliche Bilder, die wir von uns selbst haben, möglicherweise zusammen. Also wenn ich zum Beispiel die Identität habe, ich bin ein Rechtsanwalt, dann ist das eine Ego-Identität. Und im wahren Selbst merke ich plötzlich, das ist in letztendlicher Wahrheit nicht wahr, weil mein Ego ist jetzt in diesem Leben gerade ein Rechtsanwalt, Aber diese Identitäten, die verändern sich, die sind austauschbar, was wir merken, spätestens mit dem Tod. Ja, wenn wir dann dieses irdische Leben verlassen und dann diese Identität oder das, was wir glauben zu sein, ich bin der Herr Müller, ich wohne in der und der Straße, an dem und dem Ort, in der und der Nation, das ist dann, das fällt plötzlich dann in sich zusammen und die Illusion verpufft. Das Ego kann nur überleben, wenn es sich in der Zeit verankert. Das ist eben auch so gewollt, für eine gewisse Zeit auch richtig, dass wir Menschen ein Ego annehmen oder auch verschiedene Egos, denn im Laufe des Lebens verändern sich die Egos. Wir werden vom Kindergartenkind zum Schulkind, da haben wir schon das nächste Ego, wenn wir Schulkind sind, dann sind wir irgendwann vielleicht Abiturient, dann haben wir wieder eine Identität, dann sind wir irgendwann Student, das sind alles Egos, ne, zum Beispiel. Oder wir sind Auszubildende, dann kann man sagen, ja, ich bin jetzt Azubi, ja, dann sind wir irgendwann vielleicht Meister, dann sind wir irgendwann Ehefrau oder Ehemann, dann sind wir Vater oder Mutter, das sind ja alles Identitäten, aber die wechseln. Irgendwann werden wir plötzlich Großeltern, ja, sozusagen. Dann sind wir vielleicht Autobesitzer oder sonst irgendwas, sind alles Identitäten, aber ihr merkt schon, alle lösen sich auch wieder auf, wie ich schon gerade eben gesagt habe, spätestens eben mit dem Tod, aber auch schon viel früher zum Teil und wir wechseln in diesen Egos. Also, das Ego kann nur überleben, wenn es sich in der Zeit verankert, bedeutet, jedes Ego ist immer zeitlich begrenzt. Na, wenn ich sage, ich bin jetzt Doktor, Professor, so und so, dann ist das eine Aussage über eine zeitliche Begrenzung, womit ich mich jetzt gerade in einem bestimmten Abschnitt meines Seins natürlich identifiziere. Aber das wahre Selbst ist unabhängig davon. Und in der Gegenwart. Also was ich damit sagen will, warum hat das so viel mit dem Thema Zeit zu tun? Weil das Ego in der Vergänglichkeit ist und das wahre Selbst in der Gegenwart oder auch in der Ewigkeit. Deshalb sabotiert der Verstand, wenn wir mit dem Ego komplett identifiziert sind, ohne das zu reflektieren. Der Verstand, der sabotiert den gegenwärtigen Moment ständig durch Grübeln, ja, Ablenkung, durch Sorgen, aber auch durch Leistungsdenken oder Vergleiche. Spirituelles Erwachen bedeutet jetzt, diesen Mechanismus zu durchschauen und bewusst zu entlassen. Und damit kann ich freier mit meinen Egos umgehen als Mensch. Also ich kann zwar sagen, ich bin jetzt in dieser Lebensphase, Beispiel Manuel und ich, wir können sagen, wir sind spirituelle Lebensberater. Auch das ist ein Ego, weil es eine Identität ist. Ja? Aber wir können tiefer schauen und können sagen, letzten Endes sind wir noch viel mehr, was darüber hinausgeht. Wir müssen uns nicht an dieses Ego klammern, denn irgendwann verändert sich das eben auch wieder. Das ist eine zeitliche Begrenzung. Niemand weiß, ob wir das in 20 Jahren noch sind oder ob wir das in zukünftigen Leben möglicherweise noch sind. So, und jetzt gibt es Übungen, um im Jetzt zu leben. Um dich dem Jetzt zu nähern, da helfen achtsame und stille Praktiken, die die Aufmerksamkeit aus dem Denken heraus zurück ins direkte Erleben holen. Und das kann was unglaublich Erholendes und Befreiendes sein, denn wenn wir uns komplett mit dem Ego identifizieren, in der Illusion, das ist jetzt 100%, das bin jetzt 100% ich, das kann auch sehr anstrengend sein, weil wir ja ständig auch irgendwelchen Leistungen und Erwartungen entsprechen. Und jetzt können wir sozusagen ins Gegenwart kommen und uns so ein bisschen von diesem Ego auch lösen oder es eben auch bewusst durchschauen als etwas, das der Zeit angehört und uns wieder selber erfahren als etwas oder jemand, der nicht der Zeit angehört. Also, das kannst du jetzt machen, indem du dich auf deinen Atem konzentrierst und zwar nicht, um ihn zu kontrollieren, sondern um mit jedem Ein- und Ausatmen bewusst zu spüren, ich bin jetzt hier. Ja. Dann die Körperwahrnehmung. Du spürst jetzt deine Hände, deine Füße, aber auch dein Herz klopfen. Kannst du mal ganz bewusst in dich hineinspüren. Und dann merkst du, dein Körper, der ist immer im Jetzt. Und je mehr du ihn bewusst wahrnimmst, desto weniger Macht hat dann der Verstand. Der Verstand wieder mit dem Ego zusammenarbeitet und eigentlich wieder aus dieser Gegenwart heraus, dann möchte er wieder in die Zeit gehen. Bewusstes Sehen und Hören. Schau dich in deinem Raum um, als würdest du ihn zum ersten Mal sehen. Höre auf die Geräusche ohne Benennung. Diese reine Wahrnehmung ist gegenwärtig. Also das Geräusche hören ist auch im Zen-Buddhismus verbreitet, dass die Mönche entweder atmen und ganz bewusst atmen oder dass sie auf die Geräusche hören und dadurch auch in die Gegenwart kommen. Sprich langsamer, bewege dich bewusster, iss achtsamer, denn Langsamkeit öffnet die Tür zum Jetzt. Und wer Eckhart Tolle mal gesehen hat, also entweder im Internet oder auch mal live erlebt hat, ich habe ihn das ein oder andere Mal im Internet gesehen, der merkt, Eckhart Tolle spricht sehr, sehr langsam. Und das ist aber auch etwas, was ein Ausdruck ist der Gegenwart. So, ganz gegenwärtige Fragen kann man sich auch stellen, wie zum Beispiel, bin ich gerade präsent? Was nehme ich wirklich wahr? Ohne Interpretation. Das ist nämlich auch noch sowas, wir interpretieren und bewerten ständig, das ist aber auch unser Ego. Ja? Das gefällt mir, das gefällt mir nicht, das finde ich gut, das finde ich nicht so gut. Oder auch die Überlegung, wie soll ich denn das jetzt finden? Aber die Wahrnehmung, mal ohne diese Bewertung im Kopf, ist auch etwas, was nämlich wahr, ohne Interpretation. Dinge nicht bewerten, auch mal ganz bewusst, ja, ist auch eine schöne Übung. Sich mal bewusst etwas anzuschauen, kann man üben. Zum Beispiel, man schaut sich den Eurovision Song Contest an, ja, Beispiel. Ganz viele Musik kommen da, verschiedene Länder, verschiedene Interpreten. Normalerweise, unser Hirn fängt sofort an zu bewerten, das gefällt mir nicht, das finde ich gut, das finde ich nicht gut. Wenn man mal ganz bewusst in diese Übung geht, nicht zu bewerten, ja, dann merkt man auch, dass man sehr in die Gegenwart kommt. Das ist eine Übung, weil wir automatisch immer ganz schnell in eine Bewertung gehen. Und kannst mal wirklich mal üben, etwas einfach mal, egal was es ist, mal einfach mal zu sagen, ich bewerte mal nicht, weder positiv noch negativ. Ich nehme einfach mal nur wahr, was da gerade passiert. Und das sind ganz interessante Erfahrungen, die man da plötzlich macht. Und weil man über die Wahrnehmung noch viel mehr dann sieht, als durch diese Einschränkung des Egos, das gleich bewerten möchte. Und so ist übrigens auch Hellsicht entsteht auch dadurch, dass die Hellseherin oder der Hellseher aus der Bewertung rausgeht und dadurch viel mehr sehen kann als jemand, der komplett im Ego ist. Wenn es ein wirklicher Hellseher ist, ein guter Hellseher, dann geht er aus der Bewertung raus. So, genau. Aber wir haben schon angesprochen, Manuel, dass jetzt ist der Beginn des Erwachens und das ist gerade in dem Moment, wenn wir kein Ziel mehr haben. Wieso? Oder wie kann man das erklären?
Ja, das ist eine sehr, sehr schöne und auch philosophische Frage, wo man sagen kann, dass das spirituelle Erwachen keine Zukunftsvision ist, sondern ein Zustand von Gegenwärtigkeit. Wenn du nämlich erkennst, ich muss nirgendwo hin, alles ist hier, ich bin schon vollständig. Dann geschieht in deinem Bewusstsein ein Shift. Und viele Menschen berichten, dass sie durch eine Krise, durch Krankheiten oder auch durch Innehalten ganz plötzlich im Moment waren, wo dort ja ein tiefer Frieden gefunden wurde. Und manchmal geschieht dieser Wandel plötzlich, manchmal allmählich, aber er beginnt immer im Jetzt. Und das ist das Spannende, wenn wir Menschen uns so ein bisschen loslösen aus diesem Zeitdenken und man kann auch vielleicht sogar sagen, es ist nicht nur der Beginn des Erwachens, es ist eigentlich das Erwachen selbst. Und wenn wir das jetzt alles mal zusammenfassen, dann kann man sagen, dass jetzt ist der einzig reale Moment, der in unserem Leben geschieht. Er ist der Zugang zu Gott, zur inneren Wahrheit und zum Frieden. Unser Ego vermeidet das jetzt natürlich, ja, aus Angst, sich zu verlieren. Die spirituelle Praxis bedeutet, wieder und wieder ins Jetzt zurückzukehren. Und Erwachen geschieht nicht morgen, sondern jetzt, wenn du es zulässt. Und da gibt es auch einen ganz bekannten Zen-Lehrer, Thich Nhat Hanh, der fasste es so zusammen. Das Wunder besteht nicht darin, auf dem Wasser zu gehen, sondern auf der Erde zu gehen, im gegenwärtigen Moment, im Hier und Jetzt. Und was das Thema Zeit betrifft, da kann ich auch sagen, habe ich auch meine eigenen Erfahrungen gemacht. Ich bin ja irgendwann von Bonn nach Berlin gezogen und als ich früher Berlin nur besucht hatte als Tourist, da habe ich immer gedacht so, wow, was für eine effiziente, schnelle Stadt. Du musst da aber schnell in die U-Bahn einsteigen, sonst sind die Türen wieder geschlossen. Du kannst dir da keine Zeit lassen. Die U-Bahn fährt schnell an. Also solche Gedanken, auch bei der S-Bahn habe ich mir immer wieder gemacht. Was für eine lieblose, kalte Stadt, wo nur Effizienz einen Raum hat. Und jetzt lebe ich hier. Jetzt stand 2025, seit mittlerweile, ja, 9 Jahren. Und ich kann sagen, dass es jetzt für mich eine ganz neue, andere Wahrnehmung ist. Jetzt habe ich das Gefühl, es ist gar nicht so effizient wie wahrgenommen. Es ist auch viel Gefühl, viel Nähe, viel Menschlichkeit mit dabei, die man sonst so als Tourist wahrscheinlich gar nicht wahrnimmt. Deswegen verstehe ich auch, wenn viele Leute sagen, so große Schmelztiegel wie Berlin ist ja jetzt keine riesengroße Stadt, wie vielleicht London, New York, von mir aus Neu-Delhi, Tokio, dass da überhaupt gar keine Menschlichkeit existiert. Da gibt es nur einen Takt. Und der Takt ist der Sekundentakt der Zeit. Und das ist etwas, wo man mit einer gewissen Assimilation, also wenn man sich so ein bisschen adaptiert damit, feststellt, hinter diesem Zeittakt gibt es tatsächlich ganz viel Menschlichkeit, aber das ist erstmal so, man ist erstmal geplättet von dieser Effizienz und hat auch nicht die Orientierung, was vollkommen klar ist, weil du in dem Moment einfach nur auf das Wesentliche achten kannst, weil einfach zu viele Eindrücke auf dich einströmen. Und genauso ist es, wenn ich in den Urlaub fahre, meistens in ruhigere Gegenden, da habe ich dann das Gefühl, wenn da irgendwo eine Uhr hängt in einem ruhigen Raum, das ist ganz schlimm, dann höre ich auf diese Uhr, dann höre ich dieses Ticken und es macht mich verrückt am ersten Tag. Es macht mich wirklich wahnsinnig, weil ich diese Ruhe nicht gewöhnt bin. Am, sage ich mal, zweiten, dritten Tag geht das Ticken ins Vergessen. Dann finde ich das ganz toll, dann bin ich assimiliert. Aber daran sieht man auch, wie wir in unterschiedlichen Situationen die Zeit auch tatsächlich sehr unterschiedlich wahrnehmen. Und für alle die, die an Panikattacken leiden, ist es vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu wissen, dass diese spirituelle Denkweise, dass die Zeit nur jetzt gilt, vielleicht eine ganz wichtige Denkweise ist. Dass wir nicht in die Zukunft denken sollen, auch nicht an die Vergangenheit. Natürlich gibt es bestimmte Dinge, die uns zwingen, auch an die Zukunft zu denken. Also ich muss heute mein Geld verdienen, damit ich morgen was zu essen habe. Ich kann nicht von der Hand in den Mund leben. Das geht natürlich nicht. Aber ich glaube, wenn ich mir das überlege, Privatiers, also die wirklich ausgesorgt haben, die könnten sich zurücklehnen und brauchen an die Zukunft nicht mehr zu denken. Aber diese Menschen fallen auch wieder meistens in eine Depression, weil sie keine Ziele für die Zukunft mehr definieren können, weil sie alles erreicht haben. Das ist sehr, sehr verrückt. Deswegen, ich gehe ganz damit einher, wenn man es wirklich schafft, im Hier und Jetzt zu leben, ohne dass man irgendwie ausschweift, wenn man das wirklich schafft, dann ist man tatsächlich selig. So, aber wie beeinflusst denn jetzt unsere Wahrnehmung von Vergangenheit und Zukunft unser spirituelles Wachstum? Unsere Beziehung zur Vergangenheit und Zukunft ist ja tief im Menschen verwurzelt. Erinnerungen formen unsere Identität, Erwartungen bestimmen unser Verhalten und viele unserer Sorgen oder Hoffnungen sind zeitlich orientiert. Doch viele, und gerade aus spiritueller Sicht, ist es wichtig zu erkennen, wie stark diese zeitlichen Vorstellungen unser inneres Wachstum fördern oder behindern können. Und hier ist natürlich die Frage, wie kann die Vergangenheit und die Zukunft das Ego strukturieren? Und wir werden da viele andere Fragen noch beantworten. Vergangenheit und Zukunft, sind das mentale Konstruktionen? Und zunächst muss man mal für ein grundlegendes Verständnis sagen, Vergangenheit und Zukunft existieren nur als Gedanken. Sie leben nicht im Außen, sondern in unserem Geist als Erinnerung oder Vorstellung. Und das finde ich auch ganz toll, denn es gibt Menschen, du kannst jetzt 10 Menschen irgendwo hinstellen und die sehen eine Situation. Wenn du diese Menschen nach 10 Tagen dann befragst, was sie da gesehen haben, dann wirst du von jedem eine andere Antwort bekommen. Vielleicht auch sogar widersprüchliche Antworten. Und das zeigt natürlich auch, dass die Vergangenheit wirklich nur in unseren Gedanken existiert, so wie wir in der Lage sind, die Eindrücke für uns zu speichern. Und die ist natürlich dann wieder damit verbunden, welches Wertesystem wir haben, wie wir denken, wie unsere Stimmung zu dem Zeitpunkt war. Und daher sehen wir, die Vergangenheit existiert tatsächlich nur in Gedanken. Obwohl man natürlich durch die Erfindung von Tonband und Bildaufzeichnung etwas geschaffen hat, was ziemlich einmalig ist. Wir können, also die Kamera ist in der Lage, die aktuelle Gegenwart einzufangen, die gegenwärtige, sage ich mal, Situation und auch damit, das Erleben nochmal erlebbar zu machen. Allerdings hat eine Kamera nur einen gewissen Winkel. Das heißt, das, was der Kameramann filmt, wird am Ende auch als die damalige Gegenwart verkauft. Was hinter der Kamera passiert, das kann man nicht mehr ergründen oder erforschen. Das kann man nur, wenn man vielleicht im Publikum einer Fernsehshow sieht, dann noch so einigermaßen im Kopf haben. Und deswegen bin ich so ein Fan von den 360-Grad-Kameras, wo man dann mit so einer virtuellen Realität sich nochmal komplett in diese Vergangenheit zurückbringen kann. Das finde ich einfach genial. Das ist so ein Hobby von mir. So, aber kommen wir nochmal zu Eckhart Tolle oder auch zu Moji, denn die betonen, dass das Ego sich zu einem Großteil aus diesen Zeitvorstellungen zusammensetzt. Die Vergangenheit, also was mir widerfahren ist, wer ich war, meine Fehler, meine Verletzungen, meine Geschichte. Und die Zukunft, ja ganz klar, in dem Sinne, was ich noch erreichen will, was ich fürchte, was ich hoffe, dass es passiert. Und diese zeitlichen Konzepte erzeugen ein inneres Selbstbild, also ein Ich, das sich nicht im Jetzt verankert, sondern in einer fortwährenden Bewegung befindet, von einem Ort weg hin zu einem Ziel. Und dieses Denken schafft oft das Gefühl von Mangel, Schuld oder Angst. Und solange wir uns damit identifizieren, leben wir in einer Spannung und verpassen den gegenwärtigen Moment, in dem das Leben und das Göttliche real erfahrbar ist. Ja, die Vergangenheit, ist es ein Segen oder eine Fessel? Auch wieder eine sehr philosophische Frage. Und eines ist klar, die Vergangenheit prägt uns, doch sie muss uns nicht definieren. Denn spirituelles Wachstum erfordert oft, die Vergangenheit anzuschauen, sie aber auch loszulassen. Das bedeutet nicht, sie zu verdrängen oder zu leugnen. Im Gegenteil. Es geht um eine bewusste Integration. Und viele Menschen ja, tragen alte Geschichten mit sich herum, die wie ein Schleier über der Gegenwart liegt. Da geht es um Kindheitserfahrungen, Verluste, Schuldgefühle, Traumata, Identitätsbilder. Ich bin halt so. Also solche Beschreibungen, die nehmen wir natürlich in unserem Unterbewusstsein wahr und diese erzeugen auch emotionale und energetische Muster, die unser Erleben prägen, auch wenn es objektiv gesehen vorbei ist. Aber das Erwachen beginnt halt oft, wenn du erkennst, ich bin nicht meine Geschichte. Ich wiederhole das nochmal, ich bin nicht meine Geschichte. Denn die Vergangenheit kann dann zur Lehrerin werden, aber nur, wenn wir aufhören, sie zu wiederholen oder ja, gegen sie anzukämpfen. Das zentrale Sprichwort oder Stichwort lautet hier Vergebung. Für sich selbst, für andere, dem Leben zu vergeben. Denn Vergebung befreit nicht nur die Vergangenheit, sondern ja, holt dich auch aus der Vergangenheit heraus. Die Zukunft, Zeit oder Ziel oder Ablenkung. Viele Menschen leben ständig in der Zukunft. Sie glauben, dass Erfüllung, Frieden oder Sinn bald eintreten wird, wenn sie genug erreicht haben, wenn sich Dinge verändert haben, wenn sie endlich so weit sind. Und diese Haltung wirkt wie eine subtile spirituelle Falle. Ich bin noch nicht erwacht, aber bald werde ich es sein. Ich bin noch nicht genug, aber ich arbeite daran. Oder ich werde ganz bald, werde bald ganz bei mir ankommen. Und solche Gedanken, die können natürlich motivieren. Und ich bin auch ein Fan solcher Gedanken, muss ich ehrlich sagen. Aber sie können auch ein ständiges Warten erzeugen auf den einen Moment, der vielleicht nie kommt. Der kommt vielleicht nie. Und das Ego lebt davon, von der Hoffnung auf eine bessere Version von dir in der Zukunft. Doch das wirkliche Erwachen, das ist immer gegenwärtig und nie morgen. Und der Dalai Lama wurde einmal gefragt, was ihm am meisten am modernen Menschen überrascht. Und seine Antwort war, er opfert seine Gesundheit, um Geld zu verdienen. Er opfert sein Geld, um seine Gesundheit wiederherzustellen. Und dann ist er so sehr damit beschäftigt, an die Zukunft zu denken, dass er das jetzt nicht genießt. Das Resultat ist, dass er weder in der Gegenwart noch in der Zukunft lebt. Er lebt, als würde er nie sterben. Und dann stirbt er, ohne wirklich gelebt zu haben. Da kann man sagen, spirituelles Wachstum bedeutet aufhören zu warten. Und deswegen warte ich jetzt auch nicht mehr. Ich übergebe jetzt wieder an meinen lieben Kollegen Alex und frage dich mal, wie kann man denn spirituelle Reifung im Umgang mit der Zeit wirklich erleben?
Also, grundsätzlich ist es wichtig, genauso wie wir das Ego nicht verleugnen sollen, ja, oder unterdrücken, sondern geht es genauso mit der Zeit auch, wenn wir reif damit umgehen wollen, in der Spiritualität natürlich darum, sie nicht zu verleugnen. Es geht darum, der Zeit ihren Platz zu geben, aber ihren Platz eben auch neu zu ordnen und nicht wie früher das als das Absolute zu sehen. Die Vergangenheit darf und soll auch integriert und gewürdigt werden, aber nicht endlos mitgeschleppt werden. Die Zukunft darf gestaltet, aber nicht als Zuflucht missbraucht werden. Das heißt, du darfst dich erinnern, ja, du darfst träumen, aber verliere dich nicht in Gedanken, die dich vom Jetzt abhalten. Erwachte Menschen erleben oft ein verändertes Zeitgefühl. Die Vergangenheit erscheint gleichgültiger, die Zukunft weniger bedrohlich und der jetzige Moment wird zur Quelle von tiefer Freude, selbst inmitten von Schmerz. Ja, wie macht man das jetzt ganz praktisch? Wie findest du Frieden mit der Vergangenheit, aber auch mit der Zukunft? Also wenn du merkst, dass deine Gedanken ständig in die Vergangenheit oder auch in die Zukunft wandern, kannst du folgende Übungen ausprobieren. Einmal die innere Vergebung mit Ho'oponopono. Schon mal gehört? Ja, haben wir vielleicht, glaube ich, schon mal hier im Podcast auch erwähnt. Dieses Ho'oponopono ist tatsächlich etwas, womit man vergeben kann. Es bedeutet in Gedanken, es tut mir leid. Bitte vergib mir. Ich danke dir. Ich liebe dich. Du kannst so auf Situationen, Menschen oder dich selbst den Frieden anwenden, ganz praktisch gesehen. Es gibt aber auch die Möglichkeit von täglicher Rückkehr ins Jetzt. Also das stelle dir regelmäßig den Timer mit der Frage, bin ich gerade im Jetzt oder in der Vergangenheit oder in der Zukunft? Du wirst überrascht sein, wie oft dein Geist abschweift und wie du dann zurückkommen kannst. Visualisierung von Zeit als Fluss ist auch eine sehr, sehr effektive Methode. Das bedeutet, du stellst dir jetzt vor, dass du am Ufer eines Flusses sitzt. Die Vergangenheit fließt hinter dir vorbei, die Zukunft vor dir. Du sitzt still in der Mitte, beobachtend, gegenwärtig und ruhig. Dann hast du die Möglichkeit, für alle vergangenen Lektionen Dankbarkeit zu entwickeln. Führe ein Ritual durch, bei dem du Situationen der Vergangenheit bewusst verabschiedest. Nicht als Ablehnung, sondern in Dankbarkeit für das, was du gelernt hast. Das kann man auch für negative Erfahrungen natürlich anwenden, dass man sagt, okay, ich bin dankbar dafür, das hat mir trotzdem dies oder jenes eben gebracht und ich bin heute weiter. Man kann hier zusammenfassend also sagen, dass Zeit auch als Spiegel unseres Bewusstseins begriffen werden kann. Unsere Wahrnehmung von Vergangenheit und Zukunft ist also kein Fehler, sondern ein Spiegel unseres geistigen Reifegrads. Spirituelles Wachstum geschieht, wenn wir aufhören, in der Zeit zu fliehen und anfangen, die Zeit als Werkzeug der Seele zu nutzen. Vergangenheit und Zukunft können Hinweise geben, aber nur im Jetzt geschieht die Heilung. Deshalb ist der wichtigste Schritt nicht das Erinnern oder Planen, sondern das Ankommen im Moment. Mit allem, was war und allem, was vielleicht sein wird. Dort wartet die Stille und in der Stille beginnt das Erwachen. Wir schauen nochmal hin, was spirituelle Traditionen und auch Weisheitslehrer über die lineare Zeit im Vergleich zur zyklischen oder ewigen Zeit gesagt haben. Zeit ist nicht gleich Zeit. Denn während in der westlichen Moderne meist eine lineare Zeitauffassung vorherrscht, mit einem klaren Anfang, Verlauf und Ziel, finden sich in vielen spirituellen Traditionen alternative Modelle, zyklische Zeit, ewige Gegenwart, heilige Zeit, ja sogar Zeit als reine Illusion. Diese unterschiedlichen Perspektiven verändern nicht nur, weil wir unser Leben sehen, sondern auch, wie wir spirituelles Wachstum verstehen. Und wir gucken uns gemeinsam die lineare Zeit an und ihre spirituelle Bedeutung. Die lineare Zeitauffassung ist uns im Westen natürlich vertraut. Die Zeit beginnt mit der Geburt, mit der Schöpfung. Sie verläuft in eine Richtung. Das heißt, wir haben die Vergangenheit, dann die Gegenwart, dann die Zukunft. Und sie endet irgendwann im Tod, im jüngsten Gericht, in der Erlösung. Diese Vorstellung prägt stark das jüdische, das christliche und auch das islamische Weltbild. Im Judentum beginnt die Zeit mit der Schöpfung, Genesis genannt, und bewegt sich auf ein Ziel hin, die messianische Zeit. Im Christentum wird Geschichte als ein heiliger Prozess verstanden. Von der Schaffung der Welt über Jesu Kommen bis zur Wiederkunft Christi. Im Islam ist die Zeit ein göttlicher Rahmen, der auf das letzte Gericht zuläuft. Hier ist Zeit also ein heiliger Fluss, der Richtung hat und in dem jedes Ergebnis Teil eines göttlichen Plans ist. Die Vorteile dieser Sichtweise: Zeit fördert Verantwortung, Zielgerichtetheit und Sinn. Spirituelles Leben ist hier oft mit Entwicklung und Weg verbunden. Ich werde mehr ich selbst. Ich nähere mich Gott an. Doch der Nachteil: Diese Perspektive kann uns in das Denken verstricken, dass die Erfüllung eben immer in der Zukunft liegt, statt im Jetzt. Deswegen haben viele indigene Kulturen, Naturreligionen sowie auch der Hinduismus und der Buddhismus Zeit nicht so sehr als Linie, sondern mehr als Kreis betrachtet oder besser gesagt als Spirale. Im Hinduismus gibt es die Vorstellung von Yugas, also Zeitaltern, die sich in kosmischen Zyklen immer wiederholen. Die Welt wird erschaffen, vergeht, wird neu geboren und der Zyklus beginnt von vorn. Diese kosmische Uhr kennt keine Endzeit im westlichen Sinn. Im Buddhismus ist der Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt, dem sogenannten Samsara, ein zentrales Element. Ziel ist es hier, diesen Zyklus durch Erwachen zu durchbrechen, nicht indem man linear voranschreitet, sondern indem man aus dem Kreis aussteigt. Auch Naturvölker leben im Einklang mit zyklischen Rhythmen. Tag und Nacht, Mondphasen, Jahreszeiten, Lebensphasen. Dazu gehören Kindheit, Reife, Alter, Tod und Wiedergeburt. Hier ist Zeit also nicht etwas, das uns verbraucht, sondern ein natürlicher Tanz und der Mensch ist Teil davon. Spiritualität bedeutet, diesen Rhythmus zu ehren, nicht ihn zu kontrollieren. Zyklische Zeit lädt zur Achtsamkeit und zum Vertrauen in Wiederkehr ein. Was war, wird wiederkommen. Was vergeht, wird neu entstehen. Kein Moment ist verloren, sondern immer ein Teil eines größeren Ganzen. Kommen wir zum Schluss jetzt noch zur ewigen Zeit. Das ist das Jetzt, das ist die Stille, das ist die Unendlichkeit. Noch tiefer reicht das Verständnis der Ewigkeit oder zeitlosen Gegenwart. Hier ist Zeit kein Verlauf, weder linear noch zyklisch, sondern wird transzendiert. In der christlichen Mystik, zum Beispiel bei Meister Eckhart, findet sich die Idee, dass Gott außerhalb der Zeit lebt. Gott ist das ewige Jetzt und der Mensch kann durch kontemplatives Leben daran Anteil haben. Gott ist ein Gott der Gegenwart. Er kann nicht anders als im Jetzt wirken. Das sagte Meister Eckhart. Auch im Zen-Buddhismus wird die Zeit nicht als etwas, das vergeht, sondern als Aspekt des Seins verstanden. Dögen, ein japanischer Zen-Meister, sagte: Zeit ist Sein und Sein ist Zeit. Was bedeutet das? Du bist nicht in der Zeit, sondern die Zeit ist in dir. Solange du trennst, ein getrenntes Selbst zu sein. Doch in tiefer Meditation oder spiritueller Einsicht fällt dieser Gedanke weg und es bleibt nur noch reines Gewahrsein, jenseits von vorher, nachher, morgen. Diese zeitlose Ebene ist auch in der Gegenwart Gottes erfahrbar. Zum Beispiel im kontemplativen Gebet, in Ekstase, in Nahtoderfahrungen oder bei intensiver Naturwahrnehmung. Menschen berichten, ich wusste nicht, ob Stunden oder Sekunden vergangen waren, aber ich war ganz da. Und ich finde das einen schönen Schlusssatz. Ich war ganz da. Ich hoffe, wir alle sind ganz da und jetzt ein bisschen mehr und bewusster in der Gegenwart. Und in diesem Sinne sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, lieber Manuel. Und ich freue mich. Ich freue mich auf nächste Woche.
Ich mich auch.
Bis dann.
Schöne Grüße. Vielen Dank.
Bis dann. Ja? Super.
Tschüss.
Mach's gut, ne?
Tschüss.
Das war Wegweiser, der Podcast für moderne Spiritualität von Alexander Palke und Manuel Möbius. Freu dich auf eine neue Folge nächsten Mittwoch.